Ja, heute habe ich ein schwieriges, leichtes Thema. Ich darf ja nicht sagen schwieriges Thema, ja, denn baut sich für euch etwas auf und mit der Stimmung, ob ich das verstehe, was er da gleich sagt. Nein, es ist ganz leicht. Ja, aber es geht um Elisa, dem Propheten, der an der Stelle von Elia zum Prophet von Elia gesalbt worden ist. Und Elisa war in der Prophetenschule bei Elia und hat bei ihm gelernt. Und er ging mit Elia mit über den Jordan. Ja. Und auf der anderen Seite, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Wir könnten heute sagen, ein lebendiges UFO. Ja, im Himmel ist alles lebendig. Da steht ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Ja, im Himmel lebt alles. Und ich glaube, es gibt Transportengel. Und solch ein Transportengel kam und holte Elia ab. Und Elisa sah, wie Elia abgeholt wurde. Und weil er sah, wie Elia abgeholt wurde, wurde sein Wunsch erfüllt. Er wünschte sich von Elia, und Elia sagt, das ist etwas Schweres, was du dir da wünschst. Er wünschte sich die doppelte Salbung von dem, die Elia hatte. Also doppelt so stark. Er wollte die doppelte Stärke des Geistes, wie Elia die Stärke des Geistes hatte. So, und er bekam sie. Und Elia wirkte ganz anders als Elia. Elia demonstrierte, dass der Herr, der Gott Israels, Gott ist. Und Elisa wurde berufen, Ähnliches zu tun. Ja, er war ja auch in der Salbung von Elia, aber er kam auch, um gewisse Dinge, Menschen zu heilen, verdorbenes, todbringendes Essen zum schmackhaftes, gutes, lebenbringendes Essen zu verwandeln und. So, und er hat in Jericho, nachdem er Elia zum Himmel hat auffahren sehen, in Jericho das verdorbene Wasser, was die Menschen in Jericho krank machte und bewirkte, dass die Frauen unfruchtbar waren oder zum größten Teil von die Frauen unfruchtbar waren, er machte dieses Wasser gesund. Und wisst ihr, bis heute ist die Quelle bei Jericho am Sprudeln und hervor kommt gutes, gesundmachendes Wasser. Ja, und aus dieser Quelle haben Getränkehersteller bis heute gezapft. Ja, und uns wurde auch mal angeboten vor 10 Jahren, oder vor 15 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, in Deutschland eine Versandstelle zu sein von Wasser, mit Wasser aus Jericho. Ja, also das Wasser ist immer noch gut. Und Elisa hat dieses Wasser durch das Wort Gottes in seinem Mund gesund gemacht. So, und wie ging es weiter? Das lesen wir jetzt in 2. Könige Kapitel 2, Vers 23 bis 25. 2. Könige 2, Vers 23 bis 25. Haben wir's? Okay. So wurde das Wasser gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort Elisas, das er sprach. Und er ging hinauf nach Bethel. Bethel meint Haus Gottes. Und also der Ort hieß Haus Gottes. Und als er den Weg hinanging, also es ging wahrscheinlich berghoch, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm: Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Also, ihr werdet nicht verspottet. So, da gibt es schon ein Problem in diesem Vers, eine verkehrte Übersetzung. Da kamen kleine Knaben zur Stadt heraus. Sie kamen aus Bethel. Aber wenn man den Text genau untersucht, im Hebräischen, dann steht da nicht kleine Knaben, sondern Jugendliche. Jugendliche. So im Alter von 18 bis vielleicht 21, die kamen zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm: Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Und wie geht's weiter? Vers 24. Und er wandte sich um, und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Im Namen des Herrn. Und der Name des Herrn zur damaligen Zeit ist Jahwe. Er verfluchte sie im Namen Jahwes. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 42 von den Jugendlichen. Das waren 42 Jugendlichen, das waren mehr, als wir heute zusammen sind. Ja, und warum kamen die da? Was verursachte, dass sie dem Elisa entgegengingen und ihn verspotteten? Ja, sie wollten ihn lächerlich machen. Sie wollten das Kommen des Elisa nach Bethlehem verhindern, möglichst verhindern. Ja, denn wenn er sich hätte verspotten lassen, das ist das Alte Testament, ja, dann wäre er dort als nicht ernst zu nehmen in Bethel aufgetreten. Aber warum kamen die aus Bethel? Das ist doch das Haus Gottes. Ja, das wurde zum Haus Gottes, als Jakob, der Sohn von Isaak, der Sohn von Abraham, auf dem Weg Richtung Syrien war. Da legte er sich, damals hieß dieser Ort noch Luz, dort legte er sich zum Schlafen, seinen Kopf auf einen Stein, und er hatte einen Traum, und er sah in diesem Traum eine Leiter oder eine Treppe in den Himmel, und Engel stiegen herab, Engel stiegen hinauf, Engel stiegen hinauf, Engel stiegen herab. Und oben am Ende der Treppe war Gott, und er sprach zu Jakob im Traum. Und als Jakob aufwachte, da sagte er: Hier ist Gott, hier baue ich ihm ein Haus, hier ist das Haus Gottes, hier ist die Begegnungsstätte Gottes. Und dann gibt es einen wunderbaren Vers im Johannesevangelium. Johannesevangelium, lasst uns das mal aufschlagen, das ist Kapitel 3. Moment, 1, 2, Kapitel 3, letzter Vers, das ist der Vers 31. Und er sprach zu ihm, Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Ja, ihr werdet den Himmel offen sehen, der Himmel ist offen, wir tanzen vor dem Thron, haben wir vorhin gesungen. Wir werden den Himmel offen sehen und die Engel heraufsteigen und hinabsteigen sehen über dem Menschensohn, über Jesus. Und vor Jahren kam die Erkenntnis zu mir, eine wunderbare Erkenntnis: Jesus ist doch in mir. Also ist für mich der Himmel offen, ich sehe den Himmel offen und die Engel steigen hinauf und steigen hinab in mir, in Jesus in mir. Ist Jesus in dir? Hast du ihn gebeten, in dein Leben zu kommen? Ist er der Herr deines Lebens? Glaubst du, dass er der Christus ist? Dann bist du aus Gott geboren. Und dann ist Jesus in dir, in Christus in dir. Und in Christus in dir, in Jesus, ist der Vater und die Engel steigen zum Vater auf und steigen vom Vater herab zu Jesus in dir. Und somit bist du daran beteiligt. Ihr werdet den Menschen Sohn. Ihr werdet sehen, dass über den Menschensohn die Engel herabfahren und heraufsteigen und hinabfahren. So, und ich gehe davon aus, dass jeder von uns Jesus in sich hat. Das heißt also, du selber bist ein Haus Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes, in dem Gott wohnt. Und die Engel herauffahren und herabsteigen, um dir zu dienen, um vom Himmel für dich das abzuholen, was du im Gebet entsprechend des Willens Gottes angefordert hast. Ja, und wir insgesamt sind das Haus Gottes als Gemeinde, die Gemeinde weltweit, alle Gemeinden, alle Christen, die aus Gott geboren sind, sind die Gemeinde Gottes. Aber wir sind hier die Abteilung in Renteln, unter anderem, ja, Haus Gottes, Bethel, Haus Gottes. Halleluja, hier steigen die Engel von hier auf und kommen herab. Die nehmen unsere Gebete mit und holen ab, was wir gebetet haben und steigen wieder hinab. Und dieses Bethel zur Zeit von Elisa wurde nicht mehr Bethel genannt, sondern Bet-Aven. Und Bet-Aven meint Götzenhaus. Das Haus Gottes wurde zum Götzenhaus. Dort hat nach der Teilung Israels, da war Juda und Benjamin auf der einen Seite und die restlichen 10 Stämme auf der anderen Seite, die restlichen 10 Stämme, das war das Nordreich Israels und Juda und Benjamin war das Südreich Israels. So, und der König über das Nordreich, über die 10 Stämme, der wollte nicht, dass Israel wieder vereinigt wird. Und er hat in Bethel eine Anbetungsstätte aufgebaut und hat dort ein Stierbild platziert. Ja, und dass das Volk nicht nach Jerusalem geht und dort im Tempel anbetet, hat er bewirkt, dass sie nach Bethel gehen und den Stier dort verehren. Und Baal. Und von daher wurde Bethel zu Bet-Aven, vom Haus Gottes zum Götzenhaus. Und Elisa war auf dem Weg nach Bet-Aven, zum Götzenhaus. Und Götzendiener mögen keine wahren Diener Gottes. Ja, und wir sehen, Martin Luther hat die Reformation gebracht und zu der Zeit ging es wieder in die richtige Richtung, ja, weg von dem Götzenhaus katholische Kirche, was mal ein Haus Gottes war. Es ging wieder Richtung Haus Gottes. Und wenn man heute zum größten Teil die evangelische Kirche anschaut und auch die reformierte Kirche, dann sind diese Häuser Gottes zu Bet-Aven geworden, zu Götzenhäusern. Ich habe jetzt gelesen in Berlin, da ist eine evangelische Kirchenpastorin und die hat 4 Männer als getraut. Ja, 4 Männer haben sich geehelicht. Ja, also auf einmal 4 Männer, also nicht Mann und Mann, ein Paar und das andere Paar, sondern 4 Männer als ein Ehepaar. Ne, versteht ihr? Bet-Aven, Götzenhaus, es ist verdorben. Ja, und alle erweckten Gemeinschaften seit Martin Luther sind mehr oder weniger verdorben oder stehen geblieben. Und Gott hat immer wieder neue Gemeinschaften hervorgebracht. Ja, und wir sind solch eine neue Gemeinschaft. Ja, eine neue Gemeinschaft ein neues Bethel, ein neues Haus Gottes. Ja, und Elisa wollte nach Beth-Aven gehen. Und da waren die Götzenpriester. So, und die haben mitbekommen, dass Elisa, dass er nach Bethel kommt. Gefährlich. Ja, wenn ein Mann Gottes in ein Götzenhaus, was ehemals ein Haus Gottes war, kommt, der räumt auf. Wie war das mit Jesus, als er in den Tempel kam? Er machte sich aus Stricken eine Peitsche und trieb die Wechsler und die Verkäufer, die dort die Tiere verkauften, die geopfert werden sollten, raus und auch die Geldwechsler und schmiss die Tische um und sagte, das Haus meines Vaters soll ein Haus der Anbetung des Vaters sein und keine Räuberhöhle. So, und also die Verantwortlichen da in diesem Götzenhaus, die wussten, Elisa kommt, wir müssen ihn aufhalten. Und ich glaube, so vom Kontext her, und wenn man das mal genau durchliest, dann wurden diese 42 Jugendlichen gesandt, um Elisa zu diskreditieren, schlecht zu machen, ja, mit dem man Witze machen kann, dem man verspotten kann. Ja, und dadurch, dass die anderen, weil der ließ sich verspotten, dass die anderen ihn gar nicht mehr so richtig ernst nehmen würden. So, und der Teufel versucht alles. Elisa heißt eigentlich Heilbringer, Erretter. Ja, und jetzt flucht er diesen 42 Jünglingen, die gesandt worden waren, um ihn zu verspotten. Und dann kamen zwei Bären und die töteten diese 42 Jugendlichen. Das machen Bären normalerweise nicht. Und es waren zwei Bären, 42 Jugendlichen. Die haben es nicht geschafft, diesen Bären zu entwischen. Okay, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, der Teufel beobachtet jeden von uns. Er ist nicht allgegenwärtig, er hat seine Agenten, ja. Er ist der Oberteufel, dann hat er Teufel, die sind auch Oberteufel unter sich und da sind wieder andere Teufel drunter und da drunter sind wieder andere Teufel und die Teufel, die bösen Geister, die besetzen die Medien, die sind in der Politik durch Menschen tätig. Ja, die Menschen, viele wissen gar nicht, von wem sie inspiriert werden und meinen, dass es gut ist, was sie vorhaben. Karin und ich haben gestern am späten Abend noch einen Film über die Wannsee-Konferenz gesehen, wo eine Gruppe von Nazis bestimmt hat, die Endlösung, wie Juden umgebracht werden sollen. Und einige waren da, die waren da nicht so ganz mit einverstanden, die kamen aber nicht mit durch. Da war ein Geist, ja, und der war so massiv, brachial, dass die noch ein bisschen Herz hatten, nicht durchkamen. Und die wussten, wenn wir jetzt dagegen angehen, dann sind wir auch mit dran, dann werden wir auch mit umgebracht. Ja, und waren schwach und konnten diesem Geist nicht widerstehen. Und so im Grunde wurde von den Götzenpriestern aus Beth-Aven, ehemals Bethel, wurden diese 42 Jugendlichen geschickt mit dem Geist dieser Götzendiener. Und im Grunde ging es gegen den Geist, mit dem diese 42 Jugendlichen kamen. Aber wir müssen immer bedenken, das war das Alte Testament. Jetzt im Neuen Testament können wir im Namen Jesu gebieten und diese Geister fahren aus denen aus. Wenn wir denn in diesem Glauben sind, ja, wenn wir denn in diesem Glauben sind. Da denke ich an eine Geschichte, Also die Priester in Bethel, in Bet-Aven, die schliefen nicht. Da kommt Elisa. Und ich denke an diese Geschichte. Jesus steigt in ein Boot und er sagt seinen Jüngern, die mit eingestiegen sind, lasst uns ans andere Ufer überfahren. Und er legte sich dann hinten ins Boot und schlief. Also Jesus wusste, der Vater ist allezeit mit mir, ich bin im Vater, ich kann mich einfach schlafen legen, kein Problem. Und dann kam ein Sturm auf und bewegte den See Genezareth heftig. Also ich habe mir sagen lassen, wir waren ja am See Genezareth, wir waren auf dem See Genezareth, wir haben nur eine ruhige See gesehen, aber uns wurde gesagt, manchmal kommen solche Stürme auf diesem See, dass die Wellen sehr hoch erhoben werden. Und dass die Gefahr besteht, wenn man auf dem See ist mit einem Boot, dass man umgekippt wird. Okay, und Jesus schlief, als solch ein Sturm kam. Und das Wasser kam schon ins Boot. Und die Jünger waren in Panik. Und sie weckten Jesus und sagten, du schläfst. Merkst du denn nicht, was hier passiert? Wir sind dabei, unterzugehen. Und Jesus stand auf und sprach nur ein paar Worte. Sturm, sei still. Und der Sturm hörte sofort auf und damit auch der Wellengang. Und Jesus sagte, was seid ihr so kleingläubig? In diesem Zusammenhang fällt mir gerade spontan die Geschichte ein. Wir kamen nach Korsika am ersten Abend. Wir sind später am Abend gekommen. Unsere Kinder waren dabei. Und wir hatten damals so ein LT. Ja, und da haben Karin und ich drin geschlafen und unser Sohn Daniel, der war noch klein. Und für unsere Mädchen hatten wir ein Zelt aufgebaut und wir haben es noch nicht richtig aufgebaut. Wollten wir erst am nächsten Tag machen, es war spät geworden. So, und dann wurde ich in der Nacht wach und ich hörte ein Gewitter heranziehen. Und die Donnerschläge wurden immer lauter und die Blitze wurden immer stärker. Ja, das Gewitter kam näher und ich musste daran denken, das Zelt ist noch nicht richtig befestigt. Und dann habe ich dem Gewitter gesagt, dem Geist, der dahinter steht, Gewitter, zieh woanders lang, aber nicht hier, das befehle ich dir im Namen Jesu. Und dann hörte ich die Stimme in mir, wer bist du, dass du mir das sagen kannst? Ich habe richtig die Stimme gehört, wer bist du, dass du mir das sagen kannst? Und dann habe ich mich vorgestellt, dass ich ein Kind Gottes bin und dass Jesus mein Herr ist. Und dass Jesus nicht will, dass jetzt das Gewitter hier, dass du hier langziehst, das Zelt ist nicht richtig gefestigt. Und dann hörte ich nichts mehr und das Gewitter zog ab. Versteht ihr? Er hat uns Macht gegeben über alle Gewalt, über alle Gewalten und auch über alle Gewalten des Feindes. Ja, so ein Gewitter kann zerstörerisch sein. Ja. Okay, gut. Und Jesus hat gesagt, Sturm, schweig. Und er schwieg. Und dann kamen sie ans andere Ufer. Und am anderen Ufer, da war ein Besessener. Und der hatte viele böse Geister in sich. Und den haben sie angekettet, aber die Geister, die gaben ihm solch eine Kraft, dass er sich immer wieder von den Ketten losmachen konnte. Und der lebte in Gräbern und zog aus und man konnte diese Straße nicht langziehen, weil er die Menschen, die dort lang gingen, angegriffen hat. So, und der herrschte dort im Grunde, ja, dass Menschen es nicht wagten, sich in die Nähe dieses Besessenen zu begeben. Und Jesus stieg aus dem Boot und der Besessene kam angelaufen und warf sich vor Jesus nieder. Und die Geister sagten: Herr, treibe uns nicht aus, schick uns nicht in die Hölle vor der Zeit. Und Jesus fragte, wie heißt ihr? Und die sagten: Legion, denn wir sind viele in ihm, viele in ihm. Und die fragten ihn und sagten: Lass uns doch in die Säue, da waren Schweinehirten in weiterer Entfernung, lass uns doch in die Schweine fahren. Und Jesus erlaubte es ihnen und die fuhren in die Schweine. Und die Schweine, die liefen voll Panik und Entsetzen, weil die bösen Geister waren ja da drin, die liefen Richtung See und das war ein Abhang und stürzten sich herunter in den See Genezareth hinein. Und die Schweinehirten waren entsetzt. Ja, die Geschichte geht noch weiter, aber was ich uns mit der Geschichte sagen wollte, ist Folgendes. Jesus war dabei, an das Ufer zu fahren, und ich glaube, er wusste, dass dort dieser Besessene ist, den er befreien sollte von den bösen Geistern. Und die Mächte der Finsternis wussten das auch, dass er kommt. Und die bauten den Sturm auf. Ja, und wollten verhindern, dass Jesus ans andere Ufer kommt, um den gequälten Menschen freizusetzen. Das wollten die nicht. Die wollten in ihrer Behausung bleiben. Und die hatten Macht. Die hatten ja auch höhere Mächte der Finsternis über sich. Und die wollten auch nicht, dass dieser befreit wird von diesen bösen Geistern. Und wenn wir in der Bibel nachlesen, dann finden wir etliche Geschichten in ähnlicher Form. Der Apostel Paulus, der wurde in Jerusalem gefangen genommen und die Römer nahmen ihn in Gewahrsam und brachten ihn nach Caesarea. Und die Römer fanden keine Schuld an Paulus, aber die Juden sagten, er ist schuldig und so und so und so und so und das hat er gemacht und jenes, er ist ein Aufrührer. Aber die Römer fanden keine Schuld an ihm und dann gab es eine Gerichtsverhandlung, ich kürze das alles ab. Und in der Gerichtsverhandlung berief sich der Apostel Paulus auf den Kaiser und wollte vom Kaiser gerichtet werden. Und der Statthalter, der sagte, okay, du hast dich auf den Kaiser berufen. In Gedanken hatte er die Stimmung, ich weiß sowieso nicht, was ich mit ihm tun soll. Ja, er hat ja nichts gemacht, was der Strafe würdig war. Also er hat sich aber auf den Kaiser berufen, also schicke ich ihn zum Kaiser nach Rom. Und Gott hatte zuvor zu Paulus gesagt, du wirst nach Rom reisen, du wirst vor den Kaiser gestellt werden. Und vor dem Kaiser, das war damals Nero, dem wirst du Zeugnis von mir geben. So, und dann ging die Reise los, Schiffsreise, und die landeten auf Kreta. Und da gab es einen Ort, Guthafen auf Deutsch gesagt, aber dort war es nicht gut zu überwintern. Und der Kapitän wollte noch einen anderen Hafen auf Kreta erreichen, um dort zu überwintern. Ja, da war es interessanter, da gab es gewisse Ablenkungen. Ja, da war was los, würden wir heute sagen. Und dann haben sie sich, als das Wetter einigermaßen war, aufgemacht und fuhren im Süden von Kreta, also das ist Richtung Afrika gewandt, an Kreta entlang. Und dann kam ein Sturm auf. Karin und ich, wir waren in den 70er Jahren, 79 war das wahrscheinlich, auf Kreta. Und wir waren dort auf der Südseite und dann kam ein Sturm. Und das war ein heftiger Sturm mit Fallwinden, ja. Diese Winde kamen den Berg hinuntergeknallt und es war heftig. Ja. Und wir haben so einigermaßen einen Eindruck bekommen, was da geschah. Und diese Winde, die diesen Berg da runtergeknallt kamen, die gingen plötzlich gegen das Schiff. Und das Schiff kam in Seenot und das Schiff wurde vom Kurs abgewendet durch die Winde. Und das ging 14 Tage so. 14 Tage. Und die wussten auch nicht mehr, wo sie waren. Und dann landeten sie auf Malta. Auf Malta. Ja, Mittelmeer, Malta. Und alle wurden gerettet. Gott hatte ihm, dem Paulus, gesagt durch einen Engel, alle auf dem Schiff werden gerettet, aber das Schiff geht verloren. So, warum sind die denn auf Malta gelandet? Und dann, die waren alle nass, war ein bisschen kalt, und dann wollten sie ein Feuer machen, und Paulus suchte Holz auf, und dann fuhr ihnen eine Viper an die Hand und biss da hinein. Und er wurde von dem Gift nicht infiziert. Und alle, die auf Malta, die Bewohner, die inzwischen gekommen waren, um ihnen zu helfen, die sahen, dass die Schlange an seiner Hand hing. Und die dachten, der ist, das muss ein Verdammter sein, ja? Der ist dem Meer entronnen, aber jetzt hat ihn eine Schlange gepackt und jetzt wird er sterben. Und der Apostel Paulus nahm die Schlange und schleuderte sie ins Feuer. Und die Maltanesen und die anderen vom Schiff warteten darauf, dass er tot umfällt. Und er fiel nicht tot um. Und wenn sie was Giftiges trinken oder von Schlangen gebissen werden, wird es ihnen nicht schaden, sagt das Wort Gottes. So, und das geschah. Und dann wurden die offen für das Evangelium. Und der Regent von Malta, dem sein Vater, wenn ich mich recht erinnere, lag krank da nieder, und Paulus bekam das mit, verkündigte dem Regenten dort das Evangelium und heilte den Vater, und der Regent wurde gläubig an Jesus. Ja, und das heißt, es wurde dort eine Gemeinde Jesu gegründet auf Malta. Der Teufel versuchte alles Mögliche, um Paulus von Malta fernzuhalten. Ne, wie Elisa, ja. Der versuchte, aber es war von Gott genau geplant, die werden auf Malta landen und dort wird eine christliche Gemeinde entstehen. Also es sieht manchmal wirklich schrecklich aus und man denkt, jetzt ist alles vorbei, aber Gott hat etwas geplant und er kommt mit seinem Plan zum Ziel. Die wären doch niemals nach Malta gefahren, ja, die hatten ihr Ziel, das war Rom, und Gott hat es so gefügt, ja, dass der Widerstand des Teufels, der Teufel wollte natürlich nicht, dass Paulus nach Rom kommt. Der wusste, was für eine Power Paulus hat, dass Gott mit ihm ist. Ja, und der wollte nicht, dass die in Rom das Evangelium hören. Und dann hat Gott das gefügt, so als Zwischenstation, dass sie auf Malta landen und da noch eine christliche Gemeinde gründen. Ich werde jetzt zum zweiten Mal daran erinnert, einige kennen die kleine Geschichte schon, die ich erlebt habe. Ich habe ja meinen Gebetsgang bei uns da in Deckbergen am Berg. Durch den Wald gehe ich fast jeden Tag und bete und denke nach. Und man geht zuerst, wenn man das Auto abgestellt hat, einen kleinen Berg hoch. So, und ja, kennst die Stelle, okay. Und es hatte vorher so ein bisschen geregnet und als ich ausstieg, hat es nicht mehr geregnet und ich habe dann gar nicht mehr dran gedacht, trotzdem den Schirm mitzunehmen, weil das klappt nicht immer. Ne? Ich habe mal Regen abbekommen auf diesem Gebetsweg und habe dann dem Regen geboten, dass er nicht über mir abregnet, und es hat trotzdem weiter geregnet. Und dieser Geist des Regens, der dahinter stand, hat nicht gehört. Und dann hinterher habe ich Jesus gefragt, warum hat er nicht gehört? Und dann hörte ich, du hättest ja den Schirm mitnehmen können. Du wusstest doch, Ja? Also wir können nicht einfach so den Mächten gebieten, wie es uns gerade gefällt. Ne? Aber jetzt, das ist jetzt eine andere Geschichte. Und ich war schon oben und dann fing es an zu regnen und ich habe gedacht, nein, ich will beten. Also muss ich jetzt wieder den Berg runter zum Auto und meinen Schirm holen. Und dann habe ich getan, was ich empfand zu tun, ging runter, holte meinen Schirm und ging wieder den Berg hoch. Und dann ging ich die Straße, nicht Straße, den Weg und kam zu einer gewissen Stelle. Und dann kam von der anderen Seite ein Auto und das Auto hielt genau dort, wo ich mich in dem Moment befand. Und es stieg jemand aus und mit dem kam ich ins Gespräch. Ja, der hatte dort unten, es ging auch ein Abhang runter, das war sein Wald und da hatte er Bäume roden lassen und da wollte er hin. Und ich stand genau dort, wo er aussteigen wollte und dann ausgestiegen ist. Und ich kam mit ihm ins Gespräch und ich gab ihm Zeugnis von Jesus. Und dann verabschiedeten wir uns, war ein sehr gutes Gespräch. Aber ich wäre nicht an dieser Stelle gewesen, wo er ausstieg aus seinem Auto, wenn ich den Schirm nicht geholt hätte. Es war genau zeitlich abgestimmt. Und das hat mir etwas gesagt. Ja, also wir brauchen uns keine Gedanken machen, keine Sorgen machen über den morgigen Tag. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Ja, der Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft. Er sorgt für euch. Er führt euch, auch wenn da Widerstände sind. Ihr werdet da durchkommen und ihr werdet das Gute Gottes erhalten. Das ist wichtig. Ja? Wenn ich dran gedacht hätte, ich hatte ja nicht mal dran gedacht, es hatte aufgehört zu regnen, habe nicht dran gedacht, ich nehme jetzt trotzdem den Schirm mit, es könnte ja wieder anfangen zu regnen. Ich habe nicht dran gedacht. Ich war ein bisschen zu früh dort angekommen. Es war alles durchgeplant. Alles war durchgeplant. Halleluja. So, und wichtig ist, dass wir grundsätzlich offen sind für die Führung des Heiligen Geistes. Grundsätzlich offen sind. Ja, dass wir ihm sagen, führe mich zu den Menschen, die das Evangelium hören sollen. Hilf mir jetzt, dass ich erkenne, was ich in diesem Moment tun soll. Soll ich diese Arbeit anpacken oder jene? Also so weit geht das schon bei mir. Was ist dran, auch im Haus? Was soll ich jetzt tun? Was soll ich dann tun? Ich will nicht irgendetwas machen. Was macht jetzt von dir her Sinn, es zu tun? Ja, und dann höre ich, tu das. Dann sehe ich, aha, das muss gemacht werden. Ist das jetzt dran? Ja, mach es. Manchmal wache ich morgens auf, dann weiß ich schon, was ich anpacken soll. Gut, dann sind wir aber im Training. Manchmal kann man sich auch verhören und da ist es wichtig, dass man das dann einsieht und sagt, ich habe mich verhört. Das war jetzt gar nicht dran und ich dachte, es wäre dran gewesen. Ja, dasselbe war, als Paulus nach Philippi kam, Mazedonien bei Griechenland, da trat eine Frau auf, das war eine Wahrsagerin, und die war wie ein Herold und rief, wenn Paulus da lang kam, vor Paulus, das ist der, der den lebendigen Gott verkündigt. Aber ich stelle mir das so vor, und Paulus konnte das überhaupt nicht haben, dass diese Frau, die einen Lügengeist hatte, dass die nun die Wahrheit da verkündigt. Ich stelle mir das so vor, dass die Stimme der Frau so unrein war, so unangenehm war, dass Paulus diese Propaganda nicht haben wollte. Ja, wir haben das öfter erlebt. Ich werde gerade an eine Geschichte in Indien erinnert. Wir waren in Madurai im Süden Indiens und ein Pastor führte uns, zeigte uns so die Stadt und er war gerade ein bisschen woanders und dann kam eine Frau mit einem Kind auf dem Arm und bettelte mich an und man macht das nicht, dass man dem Bettler etwas gibt, weil da gucken so viele andere, wenn man was gegeben hat, dann kommen die anderen und dann wird man überfallen und man kommt dann schlecht wieder da heraus. Ich hätte der gerne was gegeben, aber die haben uns auch vorher gesagt, die indischen Pastoren, macht das nicht. Ja, macht es, wenn ihr seht, da sind keine anderen, weil du hast gar nicht so viel, dass du so jedem was geben könntest. So, und dann haben wir der Frau verständlich gemacht, dass wir ihr nichts geben können. Und plötzlich veränderte sich die Stimme dieser Frau und die Stimme wurde männlich, aber sehr unangenehm. Unangenehm, warst du dabei? Ja, Karin und Daniel haben das mitbekommen. Und wenn so eine Stimme vor mir hergehen würde und verkündigen würde, dass wir den lebendigen Gott verkündigen, dass die Menschen auf uns hören sollen, ja, das schreckt ab. Und das war auch die Absicht des Teufels, ja, dass die Menschen nicht auf Paulus und Silas hören und dem Team, was da noch dabei war. Dass sie nicht auf die hören, ja. Und deswegen hat dann der Apostel Paulus geboten, du unreiner Geist, fahre aus dieser Frau aus. Und der Geist fuhr sofort aus und die wurde frei. Und die hatte keinen Lügengeist mehr und konnte nicht mehr wahrsagen. Also wahrsagen ist nicht die Wahrheit sagen, sondern es ist das, was der Teufel gerne hätte, was mit den Menschen passiert oder passieren soll. Wenn auf das gehört wird, was solch ein Wahrsager sagt. Also der Feind versucht, wenn er mitbekommen hat, dass der Herr mit dir oder mit mir, mit uns etwas vorhat, irgendetwas in den Weg zu stellen, dagegen zu setzen, schlecht zu machen, verspotten, was auch immer. Und das war hier bei Elisa der Fall. Die haben mitbekommen in Bethel, in Bet-Aven, dass Elisa die vergiftete Quelle gesund gemacht hatte in Jericho. Der Teufel hatte Angst, dass ihre Hochburg Bethel, eigentlich Haus Gottes, befreit wird von dieser Anbetung des Baal. Hat jemand gesagt, es ist deutlich, was der Teufel für eine Angst hat vor einem Manne Gottes. Vor einem halben Christen hat die Hölle keine Furcht, auch nicht vor 1000 halben Christen. Aber wenn ein Mann kommt, den Gott als ganzen Christen legitimiert, da gerät die Hölle in Unruhe. Und es hat einmal jemand gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Sei voll bei Jesus. Ganz, so wie natürlich du es verstehst, dass du es willst. Das heißt nicht, dass du unbedingt total ganz bei Jesus bist, aber dass du es willst. Ja, dass du sagst, Heiliger Geist, übernimm mich. Ja, hilf mir, in dem zu gehen, was du machst. Ich brauche deine Hilfe. Ich will wirklich konsequent Jesus nachfolgen. Hilf mir, Heiliger Geist, dass wir diese Herzenshaltung haben. Ja, sie wollten diesen Mann Gottes von Bethel fernhalten, die Götzenpriester. Sie fürchteten sich vor diesem Mann. Und deshalb schickten sie eine Schar Jugendliche, um ihm entgegenzutreten. Und sie dachten wahrscheinlich, wenn Elisa den Sieg behält, dann können wir sagen, wir haben nichts damit zu tun. Wird Elisa besiegt, dann können wir uns den Sieg zuschreiben. So, wie gesagt, der Grundtext sagt, es waren keine kleinen Kinder, sondern es waren Jugendliche um die 18 Jahre alt herum. Also ich hatte lange Zeit mit dieser Bibelstelle zu tun und habe drüber nachgedacht und drüber nachgedacht. Wie kann solch ein Mann Gottes kleine Kinder verfluchen, dass dann zwei Bären kommen und diese kleinen, süßen Kinder, die doch unschuldig sind und die eigentlich nur ihren Schabernack treiben, wie kann er die verfluchen und dass sie dann getötet werden? Elisa, das war ein Fehler. Das war ein schwerer Fehler, aber nein, es war kein Fehler. Er war voll in der Absicht Gottes. Weil man muss bedenken, Jesus war noch nicht gekommen, Jesus war noch nicht gekreuzigt worden, Jesus war noch nicht gestorben, Jesus war noch nicht auferstanden, der Heilige Geist war in dem Maße noch nicht da. Erst mit der Auferstehung Jesu kam das Reich Gottes auf Erden. Und seitdem sind zwei Reiche hier auf Erden. Seitdem der Heilige Geist gekommen ist, sind zwei Reiche hier auf Erden, die gegeneinander stehen. Da ist das Reich Gottes und da ist das Reich dieser Welt. Das Reich dieser Welt ist das Reich des Teufels, des Bösen, und das Reich Gottes ist das Reich Gottes, ist das Reich Jesu Christi. Im Reich Gottes ist Jesus der König und im Reich dieser Welt ist der Teufel der Herr. Und du, der du Jesus liebst und in dein Leben gebeten hast und glaubst, dass er der Christus ist, bist aus Gott geboren worden und bist versetzt worden aus dem Reich des Teufels in das Reich Gottes. Auch wenn du noch sündigst, du bist bereits im Reich Gottes. Und wie ich letzten Sonntag sagte, du bist kein Sünder mehr, aber du sündigst noch. Das alte Programm, das ist noch nicht gelöscht. Wir löschen das alte Programm durch das Wort Gottes mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist der Programmierer, der programmiert uns mit dem Wort Gottes. Ja, Stück für Stück, Stück für Stück. Aber am Kreuz ist die Sündernatur gestorben. Das heißt, wo jetzt Christus ist, da saß vorher die Sünde. Und die hat deine Seele verdorben. Die Seele hat die Verderbnis angenommen und war Sklave der Sünde in dir. Und jetzt an der Stelle durch Jesus ist Christus geboren worden und Christus ist kein Sünder. Christus ist die Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt geht von der Gerechtigkeit Gottes in dir, das ist der Kern deines Wesens geworden, nun geht aus der Gerechtigkeit Gottes in dir, die Gerechtigkeit in deine Seele, das Licht in deine Seele. Ja, und auf der anderen Seite programmiert dich der Geist Gottes durch das Wort Gottes, programmiert deine Seele. Dein aus Gott geborener Geist muss nicht programmiert werden. Der ist aus Gott geboren, der ist vollkommen eins mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist, aber deine Seele noch nicht. Deine Seele ist nicht aus Gott geboren. Die ist auch nicht mit Christus am Kreuz gestorben, sondern die Sünde, die Sündernatur in dir ist gestorben. Deine Seele, die ist nicht gestorben mit Christus am Kreuz. Die ist mit Jesus zur Ruhe gebracht worden, schon mal vorab im Sarg. Und die ist mit Jesus Auferstehung, ist sie in den Stand versetzt worden. das Wort Gottes aufzunehmen und entsprechend des Wortes Gottes zu leben. Okay, das am Rande. Jetzt ist es schon ziemlich spät geworden. Okay. Ja, wir sind aber gleich durch. So, also Elisa wurde verspottet und er sprach dann einen Fluch aus und er wandte sich um und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 42 von den Jugendlichen. In Hosea 13, Vers 8, vielleicht können wir das mal schauen, Hosea 13, Vers 8, da heißt es, da wird uns Gottes gerechte Antwort auf Sünde mitgeteilt. Sünde, die einfach nicht aufhört, wird mit dem Angriff eines Bären verglichen. Ich will sie anfallen wie eine Bärin, deren Jungen genommen sind und will ihr verstocktes Herz zerreißen und will sie dort wie ein Löwe fressen. Die wilden Tiere sollen sie zerreißen. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Das Alte Testament, da musste der Volkskörper, der verdorben war, amputiert werden. Das heißt, getötet werden. Mit Jesus braucht nicht mehr amputiert zu werden. Ja, wer Jesus annimmt, wird letztendlich geheilt. Und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte mit den zwei Reichen. Wir müssen bedenken, zur Zeit des Alten Testaments gab es nur ein Reich. Die gesündigt hatten, mussten bestraft werden. Die gesündigt hatten, hatten keine Chance, Vergebung zu erhalten. Wer getötet hatte, musste getötet werden. Das ist im Grunde das Gesetz des Reiches dieser Welt, in welches Gott die Gebote hineingegeben hat. Und entsprechend der Gebote musste gehandelt werden. Das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, aber die Gnade ist durch Jesus Christus geworden. Diese 42 Jugendlichen, denen würden wir heute das Evangelium verkündigen. Ja, und würden ihnen die Chance geben, nicht getötet zu werden, sondern zu hören, was Gott zu ihnen sagt, dass Gott ihre Sünde durch Jesus Christus am Kreuz getilgt hat. Wir kennen die Geschichte von Elia. Elia rief Feuer vom Himmel und ein Hauptmann mit seinen 50 Leuten, die ihn zum König bringen sollten, wurden vom Feuer verzehrt, verbrannt. Und als Jesus mit seinen Jüngern in einer Stadt Samarias nicht aufgenommen wurde, dass sie dort keine Unterkunft bekamen, ihr seid Juden, ihr habt ja keinen Zugang, würden wir heute sagen, in unserem Hotel. Ja. AfD hat hier keinen Zugang. Ich vergleiche jetzt aber nicht AfD mit Jesus und seinen Jüngern. Ich wollte nur sagen, ne, dass das heute auch schon gang und gäbe wieder ist. Und Jesus und seinen Jüngern wurde kein Zugang gewährt. Und dann sagten Jakobus und Johannes, Herr, sollen wir beten, dass Feuer vom Himmel fällt und diesen Ort hier verzehrt? Und Jesus sagte, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Versteht ihr? Das Reich Jesu ist ein anderes Reich und da gelten andere Gesetze als im Reich dieser Welt in Bezug zu dem Gesetz, was Gott gegeben hat, damit die Verderbnis der Welt nicht so schnell voranschreitet. So, und Elisa tat nach dem Gesetz. Wäre er bei Jesus gewesen und dann wären Kinder gekommen und hätten Jesus und ihn und die anderen, die bei Jesus waren, so verspottet und Elisa hätte gesagt, soll ich sie verfluchen? Dann hätte Jesus gesagt, weißt du nicht, wessen Geistes Kind du bist? Versteht ihr? Aber damals galt ein anderes Gesetz. Und dieses andere Gesetz gilt immer noch für die Welt, nicht für das Reich Gottes. Und wir sind Botschafter des Reiches Gottes. Und wir bringen die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes. Diese Gesetzmäßigkeiten verkündigen wir. So, und was Israel heute betrifft, Israel ist nicht im Reich Gottes, nicht im Reich Jesu Christi. Es gibt viele messianische Juden, die sind im Reich Gottes, aber Israel als Staat ist nicht im Reich Gottes. Es gelten die alten Gesetze für Israel. Ja, versteht ihr? Es gelten die alten Gesetze für Israel. Und Gott steht dazu, denn die alten Gesetze, das Gesetz, was er gegeben hat für Israel, und Israel sollte es der ganzen Welt bringen, das Gesetz Gottes, sagt, wer tötet, soll getötet werden. Und die Hamas hat mehr als 1000 aus Israel dahingerichtet, gemetzelt. Ich spreche jetzt nicht über den Grund, warum der Feind das tun konnte. Die waren da auf, ich sage es doch kurz, die hatten dort ein Götzenfest nahe an Gaza, wo die Hamas regierte. Und der Teufel hatte ein Anrecht. Ja, die haben dort eine Buddha-Statue angebetet und sind um dieser Statue herumgetanzt und haben Drogen genommen und, ja, und der Feind konnte angreifen. So, und Israel hat das Recht, das Gaza-Gebiet einzunehmen. Und wenn sie Kinder töten, die können nicht einfach Kinder töten. Es steht im Hesekiel, als Jerusalem so verdorben war, sandte er den babylonischen König oder ließ es zu, dass der babylonische König kommt und Jerusalem einnimmt. Aber bevor der babylonische König Jerusalem einnehmen konnte, hat Gott Engel durch Jerusalem gesandt und alle, die nicht getötet werden sollten, die wurden gekennzeichnet. Die wurden gekennzeichnet. Und die wurden dann auch nicht getötet. Und alle, die getötet werden sollten, weil die verdorben war und nichts mehr mit denen zu machen war, die mussten aus dem Spiel genommen werden und die wurden auch gekennzeichnet. Wie ist das heute mit den modernen Waffen? Das, wo die Rakete einschlagen soll, wird zuvor gekennzeichnet. Und dann wird die Rakete abgeschossen und die fliegt genau dahin zu dem Punkt, der gekennzeichnet wurde. Also Gott sieht ins Detail, der weiß, wie viele Haare auf deinem Haupt sind. Ich sehe aber die Haare. Ja, die werden immer nur abrasiert. Der weiß, wie viele Wurzeln da sind. Ne? Kein Problem. Ja. Also der weiß genau. Der weiß genau. Und er achtet auf jeden Menschen. Und er weiß genau, wann jemand oder eine Volksgruppe aus dem Welttheater herausgenommen werden soll. Das ist ein Theater. Und so ist das auch mit Christen. Oder damals mit Mose. Mose war Gott ungehorsam. Er hat das Volk Israel, 600.000 Männer, da kamen dann noch Frauen und Kinder dazu und das Vieh, hat er 40 Jahre lang durch die Wüste geführt und hat mächtige Taten Gottes getan. Und dann hatten sie kein Wasser und waren an einem Felsen, wo sie 40 Jahre zuvor schon mal waren. 40 Jahre zuvor hat Gott gesprochen, schlag den Felsen, das ist ein Bild für die Kreuzigung Jesu, und dann wird Wasser aus dem Felsen kommen. Und 40 Jahre später waren sie am selben Felsen und Gott sagte zu Mose, sprich zu dem Felsen, sag, dass er Wasser geben soll. Und was tat Mose? Er schlug, er war in der Tradition hängen geblieben, er schlug den Felsen. Es kam Wasser heraus, aber Gott sagte, weil du nicht auf mein Wort gehört hast und nicht getan hast, was ich dir gesagt habe, jetzt mit meinen Worten nehme ich dich aus dem Spiel. Das Volk braucht jemanden, der meinen Weisungen folgt, und solch eine Person ist fähig, das Volk zu führen, und du hast meiner Weisung nicht gefolgt. Und dann wurde Mose aus dem Spiel genommen, um es mal Spiel in Anführungsstrichen zu bezeichnen. Amen. Meinst du, wir sind durch? Noch gar nicht. Ja, fast durch. Okay. Also ein paar Bibelverse, ganz schnell. Sprüche 21, 24, da heißt es, wer stolz und vermessen ist, heißt ein Spötter. Er treibt frechen Übermut. Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Sprüche 3, Vers 34, er wird der Spötter spotten, also Gott spottet den Spöttern, aber den Demütigen wird er Gnade geben. Sprüche 29, 19, den Spöttern sind Strafen bereitet und Schläge für den Rücken der Toren. Sprüche 1, Vers 26, dann will ich auch lachen bei eurem Unglück und euer Spotten, wenn Schrecken über euch kommt. Über jeden Vers könnte man einiges sagen, die Zeit habe ich nicht mehr. Aber Gott ist langmütig, er ist geduldig. Und was machen viele Menschen während der Geduld Gottes? Sie spotten und sagen, es kann unmöglich einen Gott geben. Denn wenn es einen Gott gäbe, dann würde er sich nicht gefallen lassen, so verspottet und verlästert zu werden. Dann würde er doch mal dreinschlagen. Und wenn er dann einmal dreinschlägt, dann schreien sie, das soll nun Liebe sein. Ist das Gerechtigkeit? Es kann unmöglich einen Gott geben. Denn wenn es ihn gäbe, würde er so nicht handeln. Könnte man denken bei der Geschichte mit Elisa und den 42 Jugendlichen. Wenn es einen Gott gibt, der Liebe ist, dann würde er so nicht handeln. Aber wenn er nicht handelt, dann ist es auch nicht recht. Also die Welt kann es Gott nicht recht machen. Wirkt er so, dann haben sie das andere zu meckern. Wirkt er anders, immer gibt es was zu meckern. Und dabei meint er es gut, und will alles zu einem guten Ende führen. Ja? So, jetzt. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Also Fernsehprogramm. Wenn da eine Spottsendung kommt, ausmachen, ja, sitz nicht da, wo die Spötter sitzen. Das wird deiner Seele nicht wohltun. Wir können davon ausgehen, habe ich mir notiert, dass Elisa um diese Jugendlichen trauerte. Da war bestimmt keine Schadenfreude in seinem Herzen. Ne, gehen wir von aus. Ne? Elisa war ein Mann Gottes. So, und jetzt Vers 25. Von da ging er auf den Berg Karmel und kehrte von da nach Samaria zurück. Also er ging dann, das nehme ich hier heraus, er ging nicht mehr nach Bethel. Er ging zum Berg Karmel, wo sein Lehrer Elia zuvor das Gericht Gottes über die Lügenpropheten ausgerichtet hat, wo er Feuer vom Himmel hat fallen lassen durch ein kleines Gebet. Also, es kann unmöglich einen Gott geben, das hatte ich schon, ich bin ja fertig eigentlich. Also er wandte sich Richtung Karmel, wahrscheinlich um dort in der Ruhe die Gegenwart Gottes zu erleben und von ihm Weisung zu empfangen. Und die Weisung kam, davon können wir ausgehen, denn Elisa machte sich auf und ging nach Samaria, die Hauptstadt der 10 Stämme Israels im Nordreich. Ja, die nächste Geschichte findet dann dort statt. Das heißt also, Gott wollte, dass er zur Hauptstadt des Nordreiches geht, Samaria. Oh, Heiliger Geist, wir haben einiges gehört. Bitte hilf, dass wir durch das, was wir gehört haben, die Wege Gottes mehr kennengelernt haben. Ja, dass wir uns nicht verschrecken lassen, wenn sich da etwas gegen uns stellt. Du hast etwas vor, du willst, ja, dass wir das Evangelium verkündigen und der Feind will das verhindern. So hilf, dass wir aushalten, was der Feind da gegen uns bringt, durchhalten, im Gebet bei dir sind und dass du uns den Weg bereitest, dass wir tun können, wozu du uns beauftragt hast. Dass wir Menschen Zeugnis geben können von Jesus, dass wir Menschen zu Jesus führen können und gerettet werden. Ja, hilf uns, dass wir in dem sind, was du machst, Heiliger Geist. Hilf uns zu erkennen, ja, dass der Feind verhindern will, dass wir Jesus dienen und dass wir uns nicht schrecken lassen müssen, dass du, Heiliger Geist, mit uns zum Ziel kommst. Wollen wir das? Und so seid gesegnet in Jesu Namen. Amen.